Mir ist die Ehre zuteil geworden, bevor wir auf immer aus diesen uns so lieb gewordenen Räumen scheiden, von hier aus einige Worte des Abschieds sprechen zu dürfen. Ein bedeutungsvoller Moment ist dies. Nicht nur für meine Kolleginnen und mich, die wir die Schule verlassen. Nein, ich glaube, diesen Moment nicht zu überschätzen, wenn ich sage, er ist auch bedeutungsvoll für die ganze Anstalt, für viele weitere Kreise noch, bedeutungsvoll für ganz Deutschland. Ist es auch das erste Mal, dass Schülerinnen eines regelrechten Gymnasiums in unserem Vaterland das Abiturium machen durften, dass Abiturientinnen hinauszogen aus der Schule, um zu weiterem Studium zur Hochschule zu gehen. Ja, etwas Neues, etwas noch nie Dagewesenes ist es. Und im Hinblick darauf habe ich meinen, diesen Abschiedsworten ein Wort zugrunde gelegt, das wohl auf den ersten Blick sonderbar erscheinen mag. Ich habe das Wort gewählt, das einst Lessing seinem Nathan vorausschickte, als er ihn in die Öffentlichkeit sandte. Seinem Nathan, indem er einen neuen herrlichen Gedanken predigte, den Gedanken der Duldsamkeit, der allgemeinen Menschenliebe. Ja, dieser Gedanke war neu. Nur wenige edle Menschen hatten ihn in sich getragen, nur wenige verstanden. Die große Mehrzahl aber hatte ihn noch nie begriffen. Und Lessing wusste, sie hatte ihn nicht nur nie begriffen, sie würde ihn auch nie begreifen wollen. Sie werden, weil sie es nicht verstehen, Gefahr darin wittern und diesen hohen Gedanken verschmähen. Darum schrieb Lessing an die Spitze dieses Werkes: Introite nam, hic di sunt. Tretet ein, auch hier sind Götter. Wieder ist ein großer Gedanke im Werden, ein neues Leben wird aufblühen. Ja, Einzelne haben es längst gefühlt. Bedeutende Menschen helfen mit Einsetzung ihrer ganzen Persönlichkeit, daran zu arbeiten. Die große Mehrzahl verlacht's und belächelt zynisch. Der Gedanke, dass Gymnasien, Universitäten auch den Frauen offen stehen sollen. Drum rufe ich euch zu. Folget mir, ich will euch führen. Tretet ein, ich will euch zeigen, auch hier sind Götter. Ich will hier nicht über Frauenbildung, Frauenstudium, über die Frauenfragen im Allgemeinen sprechen. Dazu fühle ich mich weder berufen noch befähigt, auch wäre dies wohl nicht der rechte Platz dafür. Nein, ein Bekenntnis will ich hier ablegen. In meinem und meiner Freundinnen Namen, warum wir diesen Weg gehen, warum wir unsere Befriedigung auf diesem Weg zu finden hoffen. Etwa, weil wir emanzipiert sein wollen? Etwas anderes sein wollen als unsere Mitschwestern? Nein, wir wollen nicht emanzipiert sein im schlechten Sinn, häufig gebrauchten Sinn des Wortes. Wir wollen nicht, das Schreckbild der Emanzipation, unsere Haare kurz scheren und Zigaretten rauchen. Wir wollen nicht unsere weibliche Natur, unser Wesen aufgeben, um den Männern nachzuahmen, in der Meinung, dass wir dadurch etwas Besseres, etwas Höheres werden. Nein, wir bleiben in unserem Wesen unverändert. Wir fühlen uns nach wie vor eins mit unseren Schwestern, denn wir wollen gar nichts anderes sein als sie. Warum habt ihr denn diese Laufbahn betreten, so höre ich fragen. Ich habe ja gesagt, ich werde ein Geständnis ablegen. Und das will ich auch tun. Vor allem war es die Lust am Lernen, am Wissen, das uns diesen Weg wiesen. Wir wollen nicht nur lernen, um von vielen Dingen eine Ahnung zu haben, um überall mitreden zu können. Wir wollen lernen, wie man lernt. Wie man durch das Wissen selbstständig wird und innerlich frei, damit wir unsere eigenen Ansichten, eigenen Gedanken bilden können, damit wir befähigt werden, von dieser Grundlage des Gelernten aus uns selbst weiter vorwärts zu bringen. Wer kann heute noch glauben, dass das Streben nach Wissen Sünde, dass Bildung Verderben ist, wenn wir glaubten, dies da finden zu können, wo auch die Knaben den Grund legen zu ihren fernen Studienstreben, in dem Gymnasium? Ja, ich weiß es, keine von uns, die wir jetzt das Gymnasium verlassen, hat es je bereut, den Weg des Wissens betreten zu haben. Und wenn es uns auch so oft schwer fiel und wenn die Arbeit viel wurde, ja selbst wenn wir das ein oder andere Mal über allzu viel geseufzt, immer sind wir doch mit innerer Freudigkeit ans Werk gegangen. Und diese Freudigkeit hat uns für alle Mühen belohnt. Der zweite und stärkere Grund aber war der Gedanke, wir wollen einen Beruf haben. Wir wollen einen Platz im Leben stehen. Nicht, dass wir damit behaupten wollen, andere Frauen haben keinen Beruf, haben keine genügende Stelle auszufüllen. Nein, so töricht denken wir nicht. Aber können wir wissen, wohin das Schicksal uns führt? Kann nicht eine Zeit kommen, wo das Geschick uns auf uns selbst anweist und auf einen Posten stellt und uns zuruft, steht fest? Wie sollen wir dann stehen können, wenn wir das Stehen nie gelernt? Wir müssten fallen, zu eigener und anderer Lasten leben. Das wollen wir nicht. Dagegen wollen wir gewappnet sein. Ja, es gibt noch andere Wege, das zu erreichen, es ist wahr. Aber wer kann es uns verargen, wenn wir denn stehen lernen müssen, dass wir da stehen lernen wollen, wo wir es am besten für uns halten? Dass wir den Posten suchen, wo wir glauben, etwas leisten zu können. Darum haben wir diesen Weg gewählt. Darum streben wir, auf diesem Weg mutig vorwärts zu schreiten. Auch noch ein dritter Gedanke hat uns diesen Weg vorgezeichnet. Wenigstens denen unter uns, die, wie die meisten studierenden Frauen, dem medizinischen Studium zuwenden wollen. Der Gedanke, den Armen und den Kranken, den Leidenden und Schmerzbeladenen zu helfen, ihre Schmerzen zu lindern und die Leiden zu beheben. Und das ist doch ein Wunsch, den jede Frau nachfühlen und verstehen muss. Vielleicht höre ich hierauf die Erwiderung, ja, das ist alles schön und gut, schöner als wir gedacht, aber was sollen wir einem Gedanken näher treten, der unausführbar, der unmöglich ist? Doch dieser Gedanke ist keine Utopie, ist kein leerer Traum. Längst haben ihn bedeutende Frauen schon zu herrlicher Wirklichkeit werden lassen. Ich will hier nicht viele Namen nennen, die als bloße Namensaufzeichnung doch wertlos wären. Nein, einen Namen möchte ich nennen, der allgemein bekannt ist, den ich allen meinen Gefährtinnen genannt. Ich meine Sonja Kowalewska. Die erste Frau, die in unserem Jahrhundert einen Lehrstuhl an einer Universität innehatte. Sie war nämlich Professor der Mathematik zu Stockholm. Sie stammte aus einer altrussischen Adelsfamilie und wurde noch in jenen alten Vorurteilen erzogen, dass für ein Mädchen zu viel Gelehrsamkeit Gefahr bringen. Sie war auch immer ein stilles, eigentümliches Kind, sodass wohl weder ihre Eltern noch sie selbst es ahnten, was aus ihr werden sollte. Da kam für Russland jene Zeit, in der ein neuer Geist die Jugend, männliche und weibliche, erfüllte, als Bildung das Losungswort wurde. Und auch Sonja wurde von dieser Strömung ergriffen. Es war ihr plötzlich klar geworden, wohin ihr Wesen strebte, was ihr bis jetzt gefehlt, sie so still und verschlossen gemacht hatte. Sonja Kowalewska wollte studieren, wie so viele ihrer jüngeren Gefährtinnen und Gefährtinnen. Doch nie hatten ihre Eltern, die schroff und fremd diesen Bewegungen gegenüberstanden, es zugelassen, dass ihr junges Töchterchen hinauszöge auf eine Hochschule. Da griff Sonja zu einem Mittel, das damals viele junge Russen und Russinnen voll von den neuen Idealen ergriffen, um den Mädchen die Gelegenheit zu geben, hinauszukommen nach Deutschland, um ihre Studien zu leben. Sie ging eine Scheinehe ein. Nun konnten die Eltern nichts mehr dagegen haben, zog sie doch an der Seite ihres Mannes zu einem neuen Leben hinaus nach Heidelberg. Die größten Schwierigkeiten waren so überwunden. Doch noch immer war der Weg, den sie betreten, dornig genug. Denn nicht leicht wurden ihr die Universitäten geöffnet, ließen die Professoren sie zu ihren Vorlesungen. Nur ihrer ganz außerordentlichen Energie gelang es, vorwärts zu dringen. Und vor allem ihre großen geistigen Fähigkeiten waren es, die ihr den Eingang bei den bedeutendsten Professoren verschafften, sodass besonders Weierstraße in Berlin sich für sie interessierte, dass sie bei ihm arbeiten durfte, bei ihm ihren Doktorexamen ablegen durfte. Durch die Examensarbeit und durch weitere Schriften hatte Sonja Kowalewska sich einen bedeutenden Namen verschafft, sodass es Stockholm wohl wagen konnte, diesen neuen Schritt zu unternehmen, Sonja Kowalewska als Professor nach Stockholm zu berufen, wo sie in ihrem Amte bis zu ihrem Tode im Jahre 1891 wirkte. Nur in ganz kurzen Umrissen habe ich das Leben dieser bedeutenden Frau zeichnen können. Denn auf ihr Privatleben, auf ihr Gefühlsleben einzugehen, wie lohnend dies auch wäre, dafür reicht hier die Zeit nicht. Ich wollte hier auch in erster Linie zeigen, dass das Studium für eine Frau keine Unmöglichkeit ist, sondern dass sie auf diesem Gebiete auch Großes zu erreichen vermag. Natürlich wissen wir alle, dass keine von uns eine zweite Sonja Kowalewska wird. Aber ein bedeutendes Vorbild kann sie uns werden. Zum mutigen Vorwärtsstreben, eine Stütze wird uns der Gedanke an sie, die vor keiner Schwierigkeit zurückgeschreckt. Und wenn immer Stunden der Entmutigung über uns kommen, dann können wir auf sie schauen, die es so viel schwerer gehabt, die doch das goldene Ziel erreichte und neuer Mut wird in uns einziehen, auf unseren Weg, der schon um so vieles leichter ist, weiterzubringen. Ja, viel leichter ist unser Weg. Hilfreich hat man uns schon die Bahnen zu ebnen gesucht. Man hat uns Mittel und Wege in die Hand gegeben, auf weniger steilen Pfaden emporzuklimmen. Tief empfinden wir dies und gerade heute fühlen wir es mit doppelter Gewalt. Heute, wo wir von hier scheiden, wie viel an uns getan worden, wie ewig dankbar wir all denen sein müssen, die mitgeholfen durch Wort und Tat, Ihnen allen, auch den Gründerinnen dieses Gymnasiums, allen im Namen aller innigsten Dank. Und ganz besonders will ich noch Ihnen, meinen verehrten Lehrern, danken. Sie haben uns zu diesem Ziele geführt. Ihnen haben wir es in erster Linie zu danken, dass wir heute als Abiturientinnen die Schule verlassen können. Ja, wir wissen wohl, Ihr Amt war schwierig. Während all dieser Jahre hindurch, als so oft die Schule zusammenzustürzen drohte, Sie sind nicht gewichen. Vielleicht ist es Ihnen doch eine kleine Belohnung für Ihre Mühe, wenn ich Ihnen versichere, dass wir alle voll und ganz empfinden, was Sie für uns getan, dass unsere Dankbarkeit für Sie, auch für die Professoren, die im letzten Jahr nicht mehr bei uns wirkten, nie schwinden wird. Und nun noch ein kurzes Wort zu euch, meine lieben Mitschülerinnen. Ich meine nicht nur meine direkten Klassengenossinnen, nein, ich meine euch alle, die ihr nach dem gleichen Ziele strebt, die ihr das Gymnasium besucht. Denn ich weiß, auch für euch ist dies ein Abschied, ein schmerzlicher Abschied sicherlich, nach dem schönen kollegialen Verhältnis, das bis jetzt und hoffentlich auch späterhin in diesen Hallen herrscht. Nehmt es freundlich auf, wenn eure abgehende Mitschülerin noch außer einem herzlichen Lebewohl euch zuruft, strebt mutig vorwärts. Denkt daran, an welch großen Werken ihr arbeitet, dass viele Tausende auf euch schauen, von euch die Antwort auf eine schwere Frage erwarten. Ob ihr alle das Ziel, das ihr euch setzt, erreicht, ob das Schicksal euch an einen anderen Platz im Leben stellt, darin wollen wir alle gleich sein. Wir wollen uns an jeder Stelle bestreben, ein ganzer Mensch zu sein, sodass jeder, der auf uns sieht, sagen soll, ja, wahrlich, etwas Schlechtes kann es nicht sein. Lasst auch uns den neuen Gedanken näher treten. Denn siehe, auch hier sind Götter.